Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 352. Wir sind immer noch im Januar und wir haben die letzte Sendung monothematisch gemacht. Diesmal wird's wieder etwas bunter, aber hören wir doch erstmal, ob da noch andere in der Leitung sind.
Ich begrüße alle, die wieder den Mut gefunden haben, zuzuhören. Und ich hoffe, das sind viele. Und ich begrüße Sie einfach und freue mich darauf, dass Sie viel Spaß haben werden.
Ja, auch ich begrüße alle ganz herzlich, dass Sie wieder dabei sind. Freut uns. Und wir hoffen, dass das auch interessant ist, was wir Ihnen so erzählen wollen.
Ist es auf jeden Fall. Also mich interessiert dieses Thema. Und sehr, sehr viele Leute, auch bei uns im Forum, die haben schon darüber geschrieben. Es gibt ja so, na sagen wir mal so, das Gerücht, was aussagt, wenn Geräte aus der Garantie sind, gehen sie kaputt. Die haben Zähler eingebaut. Und das Gerät weiß, jetzt ist keine Garantie mehr, klatsch, peng, weg. Also dazu muss man mal etwas sagen. Einmal, natürlich waren früher Geräte größer, schwerer, stabiler. Ich kann mich an Epson-Rechner erinnern, an QX10 oder sowas, da konnte man mit der Tastatur Nägel in die Wand schlagen. Die war schwer wie Sau.
Nein, da hat ein Kollege hat damit seinen Zaun im Garten eingeschlagen, mit dieser Tastatur.
Ja, und hinterher hat's aber noch funktioniert.
Ja, die hat noch funktioniert.
Ja. Wenn man solche Sachen baut, die sind natürlich auch schweineteuer. So, und dann gibt es aber eben ganz, ganz viele billigen Produkte auf dem Markt. Und wenn da die Spanne zu groß ist, zwischen Qualität und Billigprodukt, im Preis die Spanne meine ich natürlich, dann verkauft der Qualitätshersteller nichts mehr, weil viele Leute zum Billigprodukt gehen und vielleicht sogar sagen, na gut, wenn die kaputt ist, kaufe ich mir eine neue, bin ich immer noch billiger als bei dem anderen. Das heißt, der muss mit weniger Qualität produzieren. Und weniger Qualität heißt auch weniger Lebensdauer. Das ist einfach so eine Schere. Wenn er das nicht macht, dann verkauft er nichts mehr, ist er tot. Wenn er es macht, dann wird die Qualität geringer. Und dann kommt das eben, das früher hat alles länger gehalten, früher war alles besser, früher war alles stabiler. Es ist ja alles wahr. Nur man muss mal dahinter gucken, warum ist es denn so? Und das ist eigentlich der Grund dafür. Wenn jetzt die Qualität so bescheiden ist, dass direkt nach oder noch während der Garantiezeit zu viele Sachen kaputt gehen, der Prozentsatz zu hoch wird, dann klingeln natürlich die Alarmglocken, weil dann das Handling, die Rücknahme, die Garantiereparaturen, der Garantieaustausch und der Ruf massiv das Unternehmen schädigt. Deswegen wird dann hier wieder nachgebessert in die Gegenrichtung. Also so viel Qualität wie nötig, so wenig wie möglich. So könnte man es etwa sagen. Und Schuld daran ist die Geiz-ist-geil-Mentalität. Aber die haben wir alle in uns. Da schließe ich mich ja auch gar nicht aus. Warum soll ich mehr bezahlen für das gleiche Produkt? Und innen rein guckt man nicht immer. Manchmal schon. Beim Anzug, bei ein paar Schuhen, mit denen man angeben will oder sowas. Da ist es ja noch ein bisschen was anderes. So. Dafür gibt es ja auch ein Wort, das heißt Obsoleszenz. Das ist also diese geplante Alterung, dieses geplante Kaputtgehen. Und dafür gibt es nicht so richtig Beweise. Aber ich habe etwas gefunden, das hat mich wahnsinnig geärgert, wahnsinnig aufgeregt. Und das nenne ich willkürliche Obsoleszenz auf neuen Wegen. Was ist passiert? Nun, ich habe vor Weihnachten einen kleinen Hubschrauber geschickt bekommen, einen elektrischen, und auch ein Auto, die beide mit einer Kamera ausgerüstet waren. Und zur Steuerung per WLAN musste ich ein iPhone haben. Da ich aber kein iTelefon habe, nicht so ein iLaut oder sowas, habe ich gedacht, naja, es wird Zeit, es kommen immer mehr Produkte in diese Richtung. Guckst mal, kaufst dir mal irgendwo ein billiges. Hab mal geguckt, so im Internet gesucht und hab für 117 Euro ein 3G bekommen. Das sah gut aus, war überholt, wirklich kein Kratzer dran. Das Ding sieht aus wie geleckt, funktioniert einwandfrei, alles Zubehör, alles dabei. Hab gedacht, naja, war doch ein schöner Preis. Also, Spielzeuge ausgepackt, erstmal das Auto mit Kamera eingeschaltet, ging alles, Telefon geguckt, WLAN gefunden, war da. Aber ich muss natürlich eine App dafür haben. Also habe ich gedacht, lade ich mal App. Ja, da ging es eigentlich los. Da muss ich mich ja nun erstmal anmelden da in diesem Store, in diesem iTunes-Dingen da. Und was das Telefon mir dann für Fragen gestellt hat, das hat meinen Abscheu vor den Praktiken von Apple noch mehr vergrößert. Nicht vor der Technik. Das Telefon ist schön, handlich. Gefällt mir besser als mein Android, mit dem ich im Moment rumlaufe. Läuft alles flüssiger. Es ist einfach besser. Es fühlt sich auch einfach besser an. Aber diese Art zu fragen, auch nach Telefonnummern und allen möglichen Quark, diese Prozedur fand ich irgendwo erniedrigend. Ich wollte nichts anderes als eine App, mit der ich meine Spielzeuge bewegen kann.
Gut, und da hast aber, du jetzt naja, wahrscheinlich an ein Jailbreak gedacht. Du könntest ja etwas jailbreaken.
Nein, hab ich nicht.
Jailbreaken heißt, du könntest nicht. Also da irgendwie die ganze Prozedur von Apple unterbrechen und sagen, hallo, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich hole mir meine Sachen woanders.
Nein, habe ich nicht gedacht. Ich habe nur daran gedacht, der Grund, warum ich mir das gekauft habe, ist, ich wollte eine App laden, mit der ich diese beiden Modelle steuern kann. So, also, nachdem nun die ganze Prozedur durchgeführt war, habe ich nochmal in das Handbuch geguckt und da stand dabei, wie diese App heißt. Also, gesucht, geguckt, angeklickt, downloaden. Nix downloaden. Sagt mir doch das Telefon, nee, pass auf, Junge, so geht das nur nicht. Dazu musst du mindestens die Betriebssystemversion 4.3. was weiß ich was haben. Habe ich mein Telefon gefragt, was hast denn du für eine? Hat das erzählt 4.2.2. irgendwas. Naja, habe ich gedacht, wo ist da das Problem? Ich habe zwar keine Ahnung von diesem Apple-Phone da, aber geguckt, gesucht, gemacht. Weitergeguckt, weitergesucht, weitergemacht. Update, wie macht man Betriebssystem-Update? War gar nicht so einfach. Geguckt und hin und her und versucht. Also im Telefon habe ich nichts gefunden. Also Internet gefragt. Ging ja auch ganz schnell, ein halber Tag oder so. Und schon hatte ich die Informationen, die ich eigentlich brauchte. Dann war mir klar, es geht nur über iTunes. Naja, gut. iTunes hin und her und habe gedacht, ja. Aber wo ist es denn jetzt? Wurde dann beschrieben, das ist dann links und da und da und dort? Nö, also hatte ich wohl was verkehrt verstanden? Ja gut, war ja kein Problem. Ich hatte erst einen halben Tag verdattelt, weitergesucht. Der zweite halbe Tag war ja auch noch da. Bis ich dann rausbekommen habe, hurra, ich kann das nur per Computer machen. Jo, nur per Computer? Ich habe aber keinen Apple-Computer. Gut, vielleicht hätte ich dann noch ein, zwei Tage dranhängen können und hätte gesucht, wie denn das nun geht. Aber so als Apple-Neuling, der ich da so war, habe ich dann gedacht, jetzt könnte mich doch irgendwo mal kreuzweise.
Da bin ich ja,
wofür hat man denn Freunde?
Apple-Altling, denn ich bin ja kein großer Apple-Fan. Das hat man uns ja auch immer angekreuzt. Aber das weiß ich aber schon, dass ich einen Computer brauche dafür, um das zu machen.
Ja gut, wenn du mit diesem Krempel arbeitest, mit dieser Spionagetechnik, dann ist es ja gut, aber ich habe sie bisher immer vermieden. Aber wofür hat man Freunde? Also, Freund angerufen, hab gesagt, du hör mal, so und so sieht das aus und das und das. Ich habe mir da das gekauft und versucht, sagt er, was ist denn das für eins? Ich sag, ja, nur ein iPhone. Ja, was für eins? Ja, ein iPhone 3. Ja, was denn? Ein G oder ein GS? Und ich gesagt, Moment, muss ich gucken. Hinten drauf geguckt, schöne weiße Schale und alles neu gemacht und so. Geguckt, steht drauf, 3G. Ja, sagt er. Tonne auf, iPhone rein, Tonne zu. Ich sag, wie, bist du beknackt oder was? Ja, sagt er, das kannst du nicht updaten auf 4.3. Ich sag, warum denn nicht? Ja, Apple lässt das nicht zu. Apple hat die Politik, dass die alte Technik, in Anführungszeichen alte Technik, nur eine gewisse Zeit lang abgedatet werden kann und dann nicht mehr. Die wollen, dass man neue Produkte kauft. Da hatte ich dann endgültig die Schnauze voll von Apple. Zumindest an dem Tag. Also das ist doch eigentlich erschreckend. Da werden also nicht, wie das früher mal war, Geräte gepflegt, sondern sie werden eine gewisse Zeit gepflegt und dann hat der Anwender, wenn er etwas Neues haben will, oder neue Apps haben will, nur irgendein scheiß Fuzzi-Programm, ein kleines, dann muss er ein neues Telefon kaufen, weil nur das neue Betriebssystem laden kann oder vielleicht schon hat. Das ist doch wohl nicht die Wahrheit. oder? Es ist aber die Wahrheit. Dann habe ich weitergesucht und habe gedacht, na ja, sehen wir mal, ist Apple jetzt der alleine Böse auf diesem Planeten oder gibt es vielleicht noch andere? Und siehe da, da gibt es eine ganze Menge andere. Nokia zum Beispiel. Bei Nokia ist es so, dass man zum Beispiel, wenn der Akku kaputt ist oder so, bei dem Lumia 900, dass man den Akku nicht tauschen kann. Das Gehäuse ist verklebt. Schöne, tolle Gehäuse sehen gut aus. Auch bei Apple. Carbon-Gehäuse und Furz- und Feuerstein. Also tolle Dinger. Aber man kann sie nicht mehr aufmachen. Was macht man dann? Einschicken zum Hersteller oder zu speziellen Händlern. Und dann kriegt man einen Akku, der vielleicht 30 Euro kostet, eingebaut für 150 bis 200 Euro. Das ist doch eine Sauerei. Das ist also wirklich, das ist genau das Gleiche. Dann muss ich mir irgendwann dann überlegen, nach 2, 3, 4 Jahren, wenn das Ding die Grätsche macht, stecke ich jetzt das Geld noch rein oder kaufe ich mir ein neues? Und das ist ja das, was die Hersteller wollen. Und das ist viel schlimmer als diese Geschichte mit dem eingebauten Zähler, dass das nach Ablauf der Garantie kaputt geht.
Wolfgang, da bin ich ja gut dran. Ich habe noch ein 3GS-Telefon und ich bin auch gar nicht willens, das auf 4 hoch oder 5 hoch oder vielleicht morgen auf 6 hoch zu trimmen. Und ich habe dieses 3GS mit 5.1 als Betriebssystem.
Ja, aber mehr kriegst du auch nicht mehr drauf.
Ich habe den Akku gewechselt, ich habe den selbst gewechselt. Weil der Akku kostete, glaube ich, 7 Euro inklusive Versand und inklusive dem Werkzeug, was du brauchst dafür. Das war so ein Plastikschraubenzieher und das war so ein Gummi-Dingsbums da, so ein Gummisauger und ein Schraubenzieher, wo man was mit aufmachen konnte. Und damit konnte ich das machen. Und das ist jetzt vorbei bei dem Vierer oder wie?
Nö, das weiß ich nicht, ob das dabei vorbei ist. Ich glaube mal nicht. Es gibt zwar ganz spezielle Schrauben dafür, das sind so 5-kugelige Pentalobschrauben, heißt die. Und die ist in dem iPhone 4, 4S und 5 eingesetzt worden. Und die kann man nur mit einem Spezialschraubendreher herausdrehen.
So eine Schweinereischraube, ja.
Ja, ja. Aber okay, gut. Nur, wenn ich mir überlege, dass manche Hersteller ihre Gehäuse verkleben, ja? Das neueste iPad macht ja genau das Gleiche. Auch da ist das Gehäuse verklebt. Die kannst du nicht mehr allein öffnen. Da musst du dann wirklich mit Föhn rangehen, wissen, wo du wie und wie stark drücken darfst und den Kleber aufweichen und so weiter. Das ist eigentlich die Schweinerei. Gut, es wird erklärt, einmal, es soll ja keiner da rangehen, obwohl, das ist ja mein Eigentum. Wenn ich das aufmache, mache ich das auf. Da hat mir kein Mensch irgendetwas zu sagen. Wenn ich meinen Motor beim neuen Auto auseinandernehme, ist das auch meine Sache. Gut, ich kann nicht sagen, du baust du wieder zusammen, ist ja Garantie, ist schon klar. Aber ich habe das Recht, meinen Dingen auseinanderzunehmen. Wenn ich Spaß dran habe, kaufe ich mir eins, um es auseinanderzunehmen. So. Aber das wird eben versucht zu verhindern. Aber da geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, um, wie bei einigen Herstellern, die ich da gefunden habe, die Reparaturkosten so hoch halten zu können, dass die Leute lieber sagen, nee, kaufe ich mir lieber ein neues. Das ist die Schweinerei. Denn die verdienen ja nichts an diesen Reparaturen oder sowas. Die verdienen aber, wenn sie verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wenn sie ihre Marktanteile dann halten. Nur, man muss sich ganz klar fragen, ist denn das eigentlich normal? Ist das wirklich richtig, dass man sowas macht, wenn man da so Austauschbatterien für 130 bis 200 Euro oder anbietet? Das ist das nicht, ist auch moralisch gar nicht zu vertreten. Denn wenn ich mir überlege, dass wir weltweit 40 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr haben und diese Telefone, diese alten, die ich aus Kostengründen nicht mehr update oder weil der Hersteller gesagt hat, nein, du kriegst kein neues Betriebssystem, ich will, dass du ein neues kaufst. Das ist einfach unverantwortlich, was solche Firmen sich herausnehmen und machen. Man sollte beim Kauf gucken, dass man das Ding selbst auseinandernehmen kann, dass man es selbst aufmachen kann.
Ist das nicht ein bisschen, dass wir noch in der alten Zeit leben? Und vielleicht das Neue gar nicht so richtig mitbekommen haben. dass man diese Wegwerfsituation, dass man die stark fördert, dass man vielleicht sogar ist das noch nicht aufgefallen, dass vielleicht sogar Zähler drin sind, die zählen 1, 2, 3, bis sie bei 0 gelandet sind. Und dann sagen die, machen die irgendwas kaputt sogar und sagen, jetzt bitte reparieren und du kannst es nicht mehr reparieren.
Ich kenne einen ähnlichen Effekt bei einem älteren Canon-Drucker. Der meldete irgendwann mal Resttintenbehälter voll. Den kann man nicht sehen, kann man nicht ausbauen, nichts machen. Und wenn man im Internet denn mal länger recherchiert, findet man den Reset-Code und seitdem läuft der Drucker weiter.
Ja, aber Gott sei Dank gibt es Bestrebungen in der EU, dass Geräte, die einen Akku haben, zu öffnen sein müssen, dass man den Akku austauschen kann. Also es wird irgendwann eine Verordnung kommen, dass in Europa solche zugeklebten Teile, wie sie leider auf dem Markt sind, nicht mehr verkauft werden dürfen. Und das finde ich richtig, denn ich muss meinen Akku rausnehmen können und was alles andere und muss den austauschen können. Alles andere ist Schweinerei.
Aber haben wir da nicht von Europa schon mehr erlebt? Dass wir wollten da auch, dass alle kleinen Geräte diesen kleinen USB-Stecker bekommen als Ladegerät. Ist das so?
Nee. Das ist mittlerweile weit verbreitet. Alle neueren Sachen, die ich gesehen habe, haben USB-Ladestecker.
Ja, habe ich auch, ja.
Aber es gibt ja zwei
USB. Auch die neuen Telefone.
Ja gut, es gibt drei. Es gibt den.
Oder drei.
Ja. Es gibt den normalen A, es gibt den Mini-USB und den Micro-USB.
Ja.
Und da gibt es für 1 Euro einen Umsetzer von Mini-USB auf Micro-USB zum Beispiel.
Hallo, für 1 Euro. Das ist billig, ja. Aber da muss er wohl nicht sein.
Und wenn.
Konnte man sich nicht festlegen, das ist der Stecker.
Und wenn du heute ein Gerät kaufst, hast du immer noch ein USB-Kabel dabei. Also solltest du Engpass haben, gebe ich dir gerne ein Micro-USB-Kabel.
Nein, darum geht's doch gar nicht, Heinz. Wir müssen doch irgendwann hinkommen und müssen sagen, wir haben jetzt was normiert.
Nee, du hast ja irgendwas verkehrt verstanden. Es ging nicht um den Stecker am Gerät selbst, sondern es ging um die Ladegeräte. Ja. Weil die Leute zu Hause von allen möglichen, unmöglichen alten Geräten Ladegeräte haben, die untereinander zu den Geräten nicht kompatibel waren.
Ja.
Das sollte beseitigt werden, dass man weniger Ladegeräte benötigt und dass man mit einem Ladegerät möglichst viele Geräte zu Hause aufladen kann. So, und das hat ja nun geklappt. Auf der Geräteseite gibt es meines Wissens auch 2 unterschiedliche Stecker bei den neueren Geräten. Im alten hat man noch viel mehr unterschiedliche, den Mini und den Mikro. Aber auf der anderen Seite von diesem Kabel, da haben wir unseren normalen USB-Stecker. Der kommt in das Ladegerät rein oder in den Hub rein oder sonst wo. Die Betriebsspannung ist bei allen Geräten 5 Volt. Intern wird es dann natürlich umgesetzt, angepasst. Aber wir können alle Geräte im Grunde mit dem gleichen Ladegerät betreiben.
Auch Apple?
Alles gut. Nee, Apple weiß ich nicht.
Nee. Also
ist ja nicht meine Welt, wie ich eben erzählt habe. Aber ich vermute das Schlimmste.
Also da habe ich schon andere Stecker gesehen. Allerdings weiß ich nicht, ob das die neuesten Geräte waren. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Die Stecker heißen jetzt auch anders. Es sind andere. Aber ich glaube nicht, dass sie reinpassen. Die sehen nicht so aus. Ich habe mich noch nicht drum gekümmert, weil ich, wie gesagt, ein 3GS habe. Und dieses 3GS, das hat
einen
dicken Stecker da unten dran, wo ich nur mit aufladen will oder mit Daten übertragen will. Das ist überhaupt nicht kompatibel, zu nichts, zu gar nichts kompatibel.
Und mein armes 3G oder was das da ist, das hat auch so einen breiten Stecker da unten zum Aufladen. Aber der ist vom Design her ist der toll. Der ist weiß, genau wie das Gerät. Sieht gut aus. Das Netzteil ist auch weiß.
Ja, kann man mit Heiraten gehen. Fällt nicht auf. Viel damit machen, weil er so breit ist. Und jedes Ding ist ja besetzt. Vom Kabel her, obwohl da so dick ist das Kabel gar nicht. Er hat wahrscheinlich nicht alle Punkte besetzt. Ich habe es noch nicht geöffnet und habe auch noch nicht nachgeguckt,
diese Apple,
weil ich mit dem Apple gar nichts machen will.
Diese Apple-Stecker sind ja zugleich auch für die Dockingstation. Deswegen sind die so breit. Die führen ja auch die Steuersignale und die Audiosignale raus.
Genau. Das ist also nicht nur, dass es auflädt, sondern auch Datenstecker Plus, 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 plus. Es geht auch einiges daraus, was man nutzen kann.
Ja, wahrscheinlich auch Freisprecheinrichtungen weiter.
Okay, wollen wir nicht meckern.
Das ist ja klar, das brauchen wir
auch.
Wollen
wir nicht meckern.
Das muss ja auch dran sein.
Kennt ihr Ernest?
Den Ernst kenne ich, ja.
Nein, Ernest.
Hemingway.
Ja, das heißt aber Framework for Early Verification and Validation of Networked Embedded Systems.
Gut, dass du noch vor Ende der Sendung fertig geworden bist mit dem Namen.
Habe ich mir auch gedacht, irgendwie muss man die Sendezeit füllen. Nein, es geht um was ganz anderes hierbei, das hat nichts mit Steckern oder sowas zu tun, eventuell doch. Es geht um die Simulation von Embedded-Systemen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass unsere Autos immer weiter automatisiert werden, immer mehr Software gesteuert wird oder die Aktoren werden dann über einen zentralen Rechner gesteuert oder mehrere Rechner gesteuert, dann muss man auch gucken, dass die das richtig machen. Und nicht nur funktional richtig machen, sondern auch zeitlich richtig machen. Es wäre verdammt unangenehm, wenn man eine elektronische Bremse hat, man tritt aufs Gaspedal, tritt auf die Bremse und der Sekunden später reagiert die Bremse mechanisch. Dann wäre ein Fahren selbst unter den besten Umständen an sich nicht möglich.
Bei dem Design schon, nur anhalten nicht.
Okay, dann wäre anhalten bei solchen Systemen äußerst schwierig. Entschuldigung, man kann einen Baum dafür nehmen. Aber normales Fahren wäre dann eben nicht mehr drin. Um sowas zu machen, das sind also nicht funktionale Sachen, die man überprüfen will mit Ernest, sondern auch die Abläufe, also die nicht funktionalen Sachen. Dafür wird im Prinzip diese Systeme, diese funktionalen Systeme, werden üblicherweise in Modellierungssprachen geschrieben, wie UML oder ADL oder RTOP, AUTOSAR. Und diese Sprachen beschreiben also das Funktionsmodell. Sind ähnlich wie Programmiersprachen, bloß etwas eine Nummer höher sind. Geht also nicht um Bits und Bytes dabei, sondern erstmal um Funktionen. Die werden dann hinterher durch Treiber in die richtige Welt gesetzt. Diese Funktionssprache nimmt Ernest jetzt, das ist ein von Forschern des Fraunhofer entwickeltes Simulationsframework, die nimmt sich diese Modellierungssprachen, setzt die um in eine eigene Systemsprache, eine Metasprache, die, wenn man sie sich ansieht, ist die C++ ähnlich. Die wird durch ein Framework, also durch eine Simulation durchgejagt. Also die Simulation erkennt das System, wie es funktionieren soll und kann direkt aber auch virtuelle Messpunkte an Port setzen, an Schalter setzen und sowas und lässt das Ganze durchlaufen, bekommt als Ergebnis eine Datensammlung zurück. Die kann man sich jetzt entweder denn mit Ernest ansehen, das Zeitverhalten ansehen, auch an den einzelnen Schaltstellen oder man kann sie wieder zurückspielen in ein Entwicklungssystem, zum Beispiel in Eclipse. Das ist jetzt auf Eclipse aufgesetzt, also einem offenen Entwicklungssystem. Und kann dann da seine Änderungen in der Software, die man eventuell machen muss, vornehmen. Damit dann auch die Bremse richtig zieht oder damit das Gas auch schön linear geht. Oder was immer man dabei haben will. Oder dass zum Beispiel, wenn eine Verkehrsdurchsage kommt im Entertainment-System, die Musik runtergeschaltet wird oder wenn eine Stauwarnung kommt und man kommt näher dran, dass dann eben die Leistung rausgenommen wird, damit man nicht aus Versehen hinten auf einen Stau auffährt. Und das kann man sich alles denn vorher ansehen und kann es analysieren lassen. Mhm. Das Schöne dabei ist, das offene Framework ist zurzeit als Prototyp da. Man kann es von der Fraunhofer ESK runterladen, von der Webseite runterladen, kann es ausprobieren und es soll irgendwann mal im Laufe dieses Jahres als Open Source Framework zur Verfügung stehen, um dann auch von der Community erweitert werden zu können, dass man zum Beispiel auch eine andere Modellierungssprachen mit einbringen kann, dass man andere Verfahren eventuell noch einbringen kann und dass man so für die Industrie, es muss ja nicht nur die Autoindustrie sein, für die Industrie ein Validierungswerkzeug zur Verfügung hat, mit dem man eben Embedded Software, also Software für diese versteckten Computer prüfen kann und dann auch schnell fehlerfreie Systeme ausliefern können. Mhm. Denn Fehler in Systemen, sind extrem teuer. Jetzt denken wir mal nicht an die Bremse, denken wir mal einfach an einen Türöffner oder sowas, wenn, oder ein Telefon oder sonst was, wenn es einfach nicht geht.
Oh je, Türöffner, ich kann dir da ein Lied davon singen. Meine Heckklappe an meiner Karre, sehe ich immer Sterne, aber auch hinten. Wenn ich da auf den Schlüssel drücke, dauert es manchmal 2 Sekunden, bis der das da hinten entriegelt hat. Nun kann man nicht sagen, der hätte viel zu tun, weil der steht da mit ausgeschaltetem Motor, weil während der Fahrt gehe ich nicht an die Heckklappe hinten, dann bin ich nicht schnell genug dafür. Ich finde das einfach unglaublich lästig, dass ich 3 oder 4 Mal ziehen muss, bis das blöde Teil endlich aufmacht. Aber
vielleicht sollte man deinem Autohersteller mal Ernest empfehlen.
Na, ich weiß es nicht. Der Schnorris, der hat sowieso keinen guten Ruf mehr. Vielleicht kommt irgendwann mal einer, der es besser macht.
Vielleicht, okay, vielleicht auch also, weniger Automatisierung.
Ja.
Also ich habe mich heute gewundert, was ich da gelesen habe. Und zwar, weil das mich sehr interessiert, weil meine Mutter, die hatte Alzheimer, bevor sie gestorben ist. Und man hat jetzt eine Elektrode gegen Demenz gefunden oder eingesetzt, will man die einsetzen, wo man allerdings noch nicht sehr weit ist und eine Pilotstudie von 6 Alzheimer-Patienten wurde bereits durchgeführt nach einem Jahr Behandlung, bei der Gehirn ständig stimuliert wurde, zeigte sich da was Besseres bei anderen. Aber das sind natürlich keine Zahlen, die da passieren. Da muss man auch abwarten. Vielleicht wir wissen noch nicht, was ist.
Ja, wie soll das eigentlich wirken? Alzheimer bitte? Ist doch eine Degenerationserscheinung. Man kann das sogar sehen, wenn man Röntgenbild macht, ja, dass da wirklich Lücken in der Gehirnmasse sind. Und wie soll die Elektrode das verbessern können? Wie wirkt das?
Nichts Genaues weiß man da nicht. Aber man hat irgendwie, aber wenn ich höre, 5 Leute, das ist kein großes Sample, untersucht, dass also man geht davon aus, wenn das Gehirn arbeitet, da gibt's einen Glukosestoffwechsel, der da ansteigt und so weiter. Das ist und das hat man festgestellt, dass bei dieser Elektrode gegen Demenz der Stoffwechsel angestiegen ist und bei anderen Leuten, die Elektrode nicht hatten, nicht angestiegen ist. Also das ist eine Meldung, die muss noch sehr, sehr stark.
Es wäre natürlich für die gefährdet sind oder im Anfangsstadium betroffen sind, wäre das natürlich eine Riesenerleichterung.
Ja, natürlich. Man soll davon wissen, aber es ist noch nicht klinisch und es ist noch nicht ausprobiert. So, das ist eigentlich schon ist das ein schönes Thema zum Schluss?
Nein. Ich hätte noch ein schönes Thema zum Schluss.
Überflöckung.
Ja?
Ach, nee, ich dachte eher an den Shop.
Ach so, ja, das ist ein hervorragendes Thema. Das kriegen wir auch schnell abgehandelt. Mal viele Grüße an den Thomas Ritter. Der soll fleißig verkaufen.
Ja.
Und vielleicht braucht der eine oder andere. Der denkt vielleicht jetzt schon so ein bisschen Richtung Ostern. Das sind ja noch gerade einmal so um die 70 Tage herum. Also man sollte sich schon eindecken. Irgendwann gibt es denn dann nicht mehr das, was man sich eigentlich wünscht oder was man sich vorstellt, was man verschenken könnte.
Eier. Oder Icon.
Ja, Icons und Eier haben wir nicht im
Icons.
Shop. Aber
wäre doch schön.
Icons.
Für Ostern.
Ja, kleine Eier. Icons.
Und Daumen hoch.
Ja, wäre mal blöd und, genug. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschö.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.